Ich glaube, die Rap-Welt funktioniert spontaner. Die funktioniert freestyliger, also mehr Guerilla-Style. Dann braucht man auch kein Ticket, dann springt man mal schnell darüber und das ist nicht so, ah, wir hätten aber vor 4 Monaten das Ticket schon kaufen müssen. Nein, nein, das klären wir schon so irgendwie. Und ich kenne da jemanden und ne, halt diese Hintertür-Mentalität ist, glaube ich, größer. Ich habe ja mit so ein guter Freund von mir, Olaf Lummer, ein älterer Fotograf, der sagte irgendwann zu mir, Pascal, du musst nicht immer durch die Hintertür gehen, du kannst auch einmal die normale Vordertür benutzen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Pascal Querouche. Der Name sagt vielleicht nicht jedem etwas, wer sich nicht mit seiner Arbeit beschäftigt, aber er ist Fotograf und damit sehr erfolgreich. Seine Karriere hat er irgendwann in New York angefangen, ist darüber geflogen, ohne Ausbildung, ohne Plan und hat es irgendwann so weit geschafft, dass er sogar der persönliche Fotograf von Snoop Dogg geworden ist. Das hat er irgendwann weitergemacht in Deutschland. Und heute ist er neben erfolgreichen Jobs für große Marken auch derjenige, der alles rund um die 187 Straßenbande fotografisch festhält. Und damit ist er von allen meinen Gästen derjenige, der wahrscheinlich am nächsten dran ist an der Hip-Hop-Kultur und an all dem, was mich quasi beruflich durch mein Leben treibt. Trotzdem ist er damit auch Gast in meinem Format, weil er eben auch Hip-Hop-Fan ist. Und deswegen freue ich mich auf diese Folge mit Pascal Querouche.
Was ist Rap für dich? Oh, jetzt geht es direkt los. Ich weiß gar nicht, worüber wir reden. Rap ist, krasses Lebensgefühl, gute Musik, eine Einstellung, eine, ja, damit, womit ich mein Geld verdiene, schwierig zu sagen. All sowas. Mein Leben. Zum Teil. Nein, nicht alles, aber, ne?
Ja, es ist ein Format, in dem ich mich mit Leuten über Rap unterhalten will, die selber keinen Rap machen. Jetzt bist du ein Kandidat, der schon sehr, sehr nah dran ist, weil viel von deinem Leben ja schon auch damit zu tun hat, weil du mit Künstlern arbeitest. Aber du bist hauptberuflicher Fotograf.
Ja.
Kannst du mir trotzdem sagen, wann du deinen ersten Kontakt mit Rap hattest?
In meiner Jugend tatsächlich schon, ganz früher. Mein allererstes Album, was ich mir selber gekauft habe, war Wu-Tang 36 Chambers. Das war meine erste CD tatsächlich.
War das das erste Mal, dass du auch in Kontakt gekommen bist? Oder
nein,
hast du
nein,
vorher
nein,
noch
nein, vorher gekriegt? Kannte ich das so, das war dein Handy. Nee, scheiße. Vorher kannte ich das so, boah, sorry. Vorher kannte ich das schon so nebenbei.
Ja.
Ich habe einen großen Bruder, der ist 5 Jahre älter. Da hört man dann mal mit im Zimmer.
Aber gab's da, wie wollte ich gerade sagen, hast du da dann so erste Tapes mitgekriegt?
Klar,
und so?
Ja, voll. Und NWA war das? Und so, das war schon alles da. Habe ich immer gefeiert, also war schon krass. Habe ich von allem, ne, alles, was so rübergeschwemmt ist, Menace to Society, Boys in the Hood, alles aufgesaugt, alles geil gefunden.
Und wie war der Film für dich so? Wie alt warst du da? Also ich meine, du warst wahrscheinlich relativ jung, ne?
Wann kam der? Ja, relativ früh gesehen.
Ja, Anfang der 90er.
Ja, ich habe den auch relativ früh gesehen.
Muss ja wirklich sehr, sehr jung gewesen
sein.
Ja,
also ich habe ihn jetzt nicht direkt zum Rap, aber war schon, ich habe mich da überall immer mit reingesneakt und mitgeguckt, war schon krass. Ich glaube, Dead Presidents gab es diesen Film noch, ne? Heißt der Dead Presidents?
Ja.
Den habe ich mit meiner Mutter in der Videothek noch ausgeliehen, weil ich den unbedingt sehen wollte. Und da war ich, glaube ich, 15, 14.
Kannst du beschreiben, was für eine Faszination das war? Du hast ja gesagt, das war alles schon krass, aber was genau das war?
Das war halt eine komplett andere Welt, ne?
Ja.
War halt schon so, ja, wie so ein Actionfilm im Grunde, aber im richtigen Leben so. War schon krass. Das fand ich sehr interessant und spannend und mitreißend.
Du hast ja eben von deinem ersten Album schon gesprochen. Kannst du auch den allerersten Song, an den du dich erinnern kannst, kannst du den auch beschreiben?
Boah, das weiß ich leider nicht mehr.
Nee?
Nee, erster Song, ich habe auch drüber nachgedacht, nachdem du da warst, hast mich ja schon darauf vorbereitet, auf die eine Frage. Ich weiß es wirklich nicht, habe sehr lange nachgedacht.
Nee. Aber dann war es das Album?
Es war so das Album, das war so das erste, was so richtig, richtig hängen geblieben ist, war tatsächlich das Album, was ich mir von meinem Taschengeld geholt habe.
Wie alt warst du denn da eigentlich?
13, oder?
Ja.
Nee,
Was löst Wu-Tang Clan im 13-, 12-Jährigen aus?
Oh, damals, ey, das war schon ODB und so, wenn man die Stimme gehört hat, das war schon so Gänsehaut, ne? Ja. War schon krass, ist man so durch die Straßen gegangen, hat sich als größten Typen ever gefühlt, mit seinem Walkman sehr schnell auf Kassette überspielt und dann ging das ab.
Wie waren dann eigentlich so deine ersten Gehversuche so mit dann vielleicht auch Hip-Hop-Kultur? Weil wenn man Rap hört, geht ja schon irgendwann der Schritt dazu, dass man merkt, da ist ein bisschen mehr drin vielleicht. Mhm. Wie waren so deine ersten Gehversuche, was das angeht? Mhm. Eine Gang gegründet an der Straßenecke oder irgendwie so?
Nee, ich habe mal sehr erfolglos gesprüht, wurde dann auch direkt hochgenommen irgendwie. Sind so Sozialstunden machen. Dann sind wir immer zu Konzerten gefahren. Ich glaube, ich bin relativ früh schon auf Konzerten gegangen. Ich war bei Wyclef Jean, glaube ich, war mein erstes Konzert, was so ein bisschen weiter weg war. Dann bin ich mit einem Kumpel fast 4 Stunden mit dem Zug hingefahren irgendwie.
Wo war das?
Das war irgendwo im Osten, weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es war im Osten, weil ich weiß, wir haben irgendwann den Anschlusszug verpasst und dann waren da lauter Nazis auf jeden Fall. Eine gute Erfahrung. Und ich war mit meinem besten Freund, der halt schwarz ist. Das war okay. Ein sehr witziges Erlebnis. Ich weiß noch, dieses Konzert, das war so absurd. Das ging 4 Stunden lang einfach. Das war so richtig krass. Der hat dann so auch Wu-Tang und so gespielt auf dem Konzert. Und das war wirklich, das weiß ich noch. Und dann sehr viel, ja, dann habe ich so alle Ami-Künstler, die nach Hamburg gekommen sind, habe ich gefühlt mitgenommen. Von Nas, Exhibit, da auch immer schon Fotos gemacht. Wenn denn noch Underachievers, nee, nicht Underachievers heißt, gab es noch gar nicht. Wie heißen denn die anderen? Das war so eine Crew aus New York. Fuck. Under, auch irgendwas mit Under, weiß ich, komme nicht mehr drauf. Irgendwelche Underground-Leute. Aber ja, alles gefühlt mitgenommen.
Das heißt, es ist ja im Prinzip so, dass dein ganzes Leben Hip-Hop dich ja schon so ein bisschen begleitet hat, ne?
Ja.
Du hast selber gesagt, ein bisschen Graffiti versucht, kläglich dran gescheitert.
Oh, richtig kläglich.
ich würde gerne nachfragen, wie es gelaufen ist, als du im Yard warst und nicht, oder wo
nee, wir sind so um die Schule gezogen und haben so die ganzen Hausmeister. Schulen alle. Nee, es war dann, wir wurden beobachtet und meine Nachbarin war Lehrerin. Und die hat mich, glaube ich, dann verpfiffen auch. Weil die dann meinte so, ja, wir waren zu dritt unterwegs, aber wurden nur 2 erwischt und wir haben nie den dritten Preis gegeben. Wir haben immer gesagt, nein, wir waren es nur zu zweit. Und dann ja, mussten wir die Schule putzen halt und da Hausmeister helfen und all so ein Quatsch.
Okay, also dann auch Lektion gelernt und dann gemerkt, es reicht nicht kreativ, um dran zu bleiben?
Nö, oder? Dann schon so ein bisschen weitergemacht, aber ich war einfach nicht gut, ne? Auch mal. Irgendwann ist dann nochmal Pause da.
Gibt's bei dir auch so einen Karrieremoment, wo du versuchst hast, Rapper zu werden?
Nee.
Nee, hast nie einen Text geschrieben?
Nee, das habe ich immer den anderen überlassen.
Aber es ist ja dann doch irgendwie ein Moment, der dazu geführt hat, dass du Lust gehabt hast. Also du hast gemerkt, ich will es nicht selber machen, aber du willst trotzdem immer eng damit verbunden bleiben.
Ja, das stimmt, ja, genau. Die Fotografie ist mein Ausdruck, meine Verbindung dazu vielleicht.
Ja, genau.
Vielleicht habe ich auch deswegen so angefangen.
Es ist ja so, dass im Prinzip du quasi kein Rap gemacht hast, aber schon mit Rap dir so ein bisschen deinen Berufsweg erarbeitet hast.
Ja,
oder?
Ja, voll, genau.
So. Ist es dann Kultur, die dich hält, oder ist es die Faszination von den Persönlichkeiten? Was
Kultur,
hält dich an Rap fest?
Kultur. Ja? Schon Kultur. Auf jeden Fall.
Kannst du es halt ein bisschen beschreiben?
Ich habe jetzt einen gewissen Status erreicht, auch mir geht's ja auch finanziell geht's mir auch gut und ich habe ja lange in New York gelebt und ich fliege immer wieder hin und gebe da auch gerne zurück. Also ich gehe dann immer noch nach Harlem, hänge da mit diesen Underground-Rappern rum, auch Leuten, die es wahrscheinlich nie schaffen im Leben, und versuche denen trotzdem irgendwie Fotos zu machen, irgendwie Cover zu machen, mal ein Video zu drehen. Also da versuche ich dann immer schon ganz viel zurückzugeben trotzdem.
Es ist ja so ein bisschen eine Parallelwelt, die gerade wenn man in Deutschland damit groß geworden ist, sehr lange sich angefühlt hat wie ein eigener Spielfilm, in dem man unterwegs gewesen ist. Also so habe ich es zumindest immer wahrgenommen.
Ja.
War es irgendwann peinlich für dich, Rap zu hören? Hast du in irgendwelchen Situationen gemerkt, dass es, oder dich selber damit unwohl gefühlt?
Nö, nie. Wirklich noch nie.
Nee?
Nö.
Auch nicht zu Hause, nicht Familienkreis, Freundeskreis irgendwo?
Nö, meine Eltern fanden es nicht cool und so, aber eigentlich nie. Ich war eigentlich, tatsächlich nie. Mein Vater hat so 14 Geschwister, hat er 13 davon, leben in Australien. Und dann bin ich so im frühen Alter auch alleine nach Australien geflogen, wurde dann so im Flieger gesteckt. Und ich kannte die ja alle nicht und hab so, aber dadurch, dass ja 13 erwachsene Menschen leben, haben die natürlich auch haufenweise Kinder, alles Araber halt. und kam dann da halt an und alle meine Cousins und Cousinen waren dann halt mal auf dem gleichen Rap-Film und das war dann auch nochmal so Bestätigung, so ah krass, Alter, die feiern das genauso und da hatte man so die Verbindung her. Darum eher immer das Gegenteil tatsächlich, ja.
Also das heißt, du hast im Prinzip eine recht glückliche Situation gehabt, dass du quasi...
Ja, ich wurde jetzt nicht verprügelt oder so dafür, dass ich Rap gehört habe.
Gab's aber
manchmal belächelt schon, aber das war mir scheißegal.
Aber gab es irgendwann Situationen, wo du dich mal rechtfertigen musst für irgendjemanden, gerade wenn es dann vielleicht auch einen Berufsweg geht, wenn du dann immer noch damit zu tun hattest?
Ja, rechtfertigen auf jeden Fall. Ich musste einmal bei einem Job für einen Kunden eine Erklärung abgeben, zu, weil ich zu tief drinne stecke, über, ja, es hat... nur halb mit Rap zu tun, aber ne, Waffen, meine Meinung zu Waffenbesitz und Drogen und bla und sowas muss ich einmal abgeben. Das gehört ja auch ein bisschen, na, nicht dazu, aber das kommt halt mit in dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Aber sonst, ja, früher musste man sich immer, weil ich war großer Tupac-Fan, da musste man sich früher mal erklären. Warum Tupac, warum nicht Biggie? Das war die einzige Erklärung, die ich machen musste.
Ja, aber ich kann mir mal schon vorstellen, dass, glaube ich, jeder so in seinem Leben Situationen hat, wo er gerade, wenn man in den 90ern damit anfängt, dann doch schon in die Situation kommt, dass er erklären muss, was das eigentlich ist.
Ja, das stimmt schon. Ja. Weißt du deinen ersten Song noch?
Ja, bei mir ist dann aber so ganz absurd. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als kleiner Junge mal in den Vinyl-Singles von meiner Mutter... eine MC Micah G hieß der, glaube ich. Das Ding hieß Holiday Rap, glaube ich.
Krass.
Das Ding kommt irgendwann aus den 80ern. Das war dann auch way bevor ich eigentlich damit, aber das war das erste Mal, dass ich das Wort Rap irgendwo gelesen habe.
Okay.
Und dann ging es irgendwann los mit so Run DMC, Public Enemy, solchen Sachen, die dann auf Tapes zu mir gekommen sind, wo ich dann auch früher nie die Kohle hatte, um das zu kaufen, aber dann so angefangen habe, das zu hören. Und ich weiß aber, dass ich immer in so einem Kosmos war, wo drumherum Leute waren, die es mir halt nicht wo wir nicht verstanden haben, wo man es irgendwie ein bisschen rechtfertigen musste.
Bei mir war eher das Rechtfertigen, du warst auch wahrscheinlich so ein East Coast-Typ, ne?
Ja, ein bisschen mehr East Coast.
Ich bin dann relativ schnell zur Westküste rüber gesattelt und dabei sehr viele waren wirklich East Coast hier so in Deutschland und auch in meinem Freundeskreis und da musste ich mich immer für die West Coast rechtfertigen, weil ich war dann so, nein, alles scheiße und so. Und ich habe dann sehr viel, sehr früh angefangen, Bay Area Musik zu diggen und zu hören und war so voll in diesem Bay Area Underground gefangen und konnte so nichts mit der Club-Szene irgendwann anfangen. Also da, wenn man schon so 17, 16, 17, 18 war, wenn man so in Clubs gegangen ist, das erste Mal. Und da waren natürlich alle so, hey, hier, dieser. Und ich konnte so mit diesen ganzen Tribe Called Quest und so, konnte ich nie was anfangen. Ich war mehr so der, ja, West Coast oder Bay Area Typ. Und so musste ich mich immer rechtfertigen, aber musste mich nie irgendwie... So richtig, glaube ich jetzt zumindest nicht.
Gab es eigentlich irgendwann Situationen, wo du dich wieder entfernt hast von Rap? Oder hat es eigentlich dein ganzes Leben lang immer eine Rolle gespielt?
Hat mich immer begleitet. Wollte ich mich fotografisch von Rap entfernen tatsächlich. Gar nicht so von der Musik, sondern wollte eher so wieder Fan sein und gar nicht mehr so viel im Businessbereich damit zu tun haben. Hat aber dann doch nicht geklappt, weil ich es zu sehr mag. Das ist das Problem. Ja.
Der Job des Fotografen heißt ja, dass man aber auch, also vor allen Dingen, wenn man wahrscheinlich gerade am Anfang erfolgreich sein will und vielleicht auch finanziell andere Schritte machen kann, dass man bereit sein muss, mit vielen verschiedenen Kunden zusammenzuarbeiten. Wie war es da, als Hip-Hop-Fotograf bezeichnet zu werden? Ich mache bewusst Anführungsstriche.
Ja, ist ja immer noch so, ne?
Ja.
Also ist schon.
Ja, du bist der Hip-Hop-Fotograf,
ja,
ne?
Ja, voll. Also. Ja.
Aber wie war das in den Anfängen? Jetzt bist du
da wurde man, glaube ich, so ein bisschen belächelt wahrscheinlich so. Aha, der Hip-Hop-Fotograf. Und jetzt ist das ganze Thema ja sehr Mainstream geworden. Ich meine, du sitzt nachher als Moderator auf der Bühne mit Jung von Matt, was auch immer denen eingefallen ist, das zu machen. Also nicht wegen dir jetzt, sondern wegen dieser ganzen Veranstaltung. Genau, aber ist schon so ein bisschen, da war so ein bisschen... Ich glaube, du weißt das selber, wenn der Mainstream versucht, Hip-Hop zu sein, was sie nicht sind, dann wird es sehr schnell so fremdschaummäßig. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was sein kann.
Ja.
Und darum finde ich diese Veranstaltung heute Abend, in der du dich ins Fegefeuer begehst, sehr interessant.
Ich moderiere es ja an.
Ich weiß.
Es wird sehr lustig zu sehen, wie der Kampf zwischen diesen, du kannst vorwegnehmen, ich moderiere einen Panel, wo es um Marken und Hip-Hop geht, wo dann von beiden Seiten Leute sich darüber auseinandersetzen werden, wie man zusammenarbeiten kann. Ich finde es auch sehr spannend. Ich hatte mich auch nicht als weniger als Protagonist, vielmehr als dann der Fragensteller da reingesetzt, weil es irgendwie ein bisschen
von der Situation, glaube ich, spannender, es zuzuhören, was sie dazu zu sagen haben. Aber du bist doch genau durch deinen Beruf eigentlich immer dankbarerweise so nah an Rap und an Kultur dran, dass du ja auch immer so ein bisschen in die Erklärfunktion kommst, oder? Yeah. Mal abgesehen von dir ganz persönlich, dass du eventuell mit Leuten, mit denen du es zu tun hast, die rechtfertigen musst, sondern vielleicht auch ganz allgemein erklären musst, was fasziniert dich eigentlich da dran und warum hängst du überhaupt mit den ganzen Leuten rum und so?
Die Frage kommt gar nicht so oft. Weiß ich gar nicht. Nö. Aber
oder ist es andersrum? Erzähl mal, wie cool sind die denn?
Ja, so ungefähr so. Aber ich kann es aber auch nicht so, warum? Ist schwierig zu beschreiben. Ich fühle mich da am wohlsten, möchte ich mal behaupten. Also ich fühle mich so in einem, weiß nicht, in der Kultur fühle ich mich schon am wohlsten, als, also da ist man kein Fremdkörper. Oder wie sagt man das?
Ja.
Also kann ich glaube, man das so beschreiben dann, oder ist es?
Nee, ich glaube, es geht vielleicht auch dann immer ein bisschen um das Authentische, was man verkörpert, was dann wieder auch aus Markensicht sehr wichtig ist, um ein Produkt zu verkaufen. Ja. Was, glaube ich, wenn man aber Hip-Hop lebt und fühlt, automatisch mitkommt. Und ich glaube, egal wie weit man sich am Ende von dieser Kultur oder von Rap entfernt, beruflich, wo man auch immer hingeht, wenn man an dem gleichen Wurzelstamm angefangen hat, dann hat man, glaube ich, diesen Funken Authentizität bekommen.
Ja, das stimmt.
Weil es was anderes, als wenn ich, keine Ahnung, eine Rockplatte gehört habe, habe ich das.
Das gesehen. Stimmt, ja.
Vielleicht bilde ich mir das nur so ein, aber ich habe schon das Gefühl, dass Rap das ein bisschen anders macht.
Das stimmt. Nee, hast du recht. Gebe ich dir genauso.
Dankeschön. Unterschrieben. Dankeschön. Zitat Pascal Gerouche, gesprochen von Nico. Ich habe dich ja auf die erste Frage vorbereitet, aber die, was ich spontan von dir hören möchte, was ist denn eigentlich das wichtigste Album in deinem ganzen Leben?
Ich glaube, das wichtigste Album, oh Gott. Ich habe Regulate von Warren G, habe ich tot gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste war, aber ich glaube, es ist das meistgehörteste Album von mir, ja.
Es trägt glaube, ja wahrscheinlich eine gewisse Emotionalität.
Ich kenne sogar alle Fehler auf diesem Album.
Ja?
Ja, es gibt mehr 5 Fehler oder so auf dem Album. Zum Beispiel bei dem einen Song What's Next, rappt er irgendwann What's Next, What's N-X-E-T statt N-E-X-T. Sowas. Oder bei Regulate, dem Song selber, ganz am Ende sagt er, will er so Funk, G-Funk sagen und fängt an, G-Funk. Also das hört man so nur, so krass habe ich es gehört.
Okay, krass, ja.
Also ja.
Was hat dich an dem Album fasziniert?
Ich fand es einfach so, diese ganze Stimmung, dieser G-Funk-Sound, ne? Das war ja so der Anfang, großartig. Auch Nate Dogg, alles geil.
Gibt es Lebenssituationen, die du damit verbunden hast? Weißt du, es gibt Alben, die geben ja mir Halt oder sie geben meinem Push oder es ist der Sommer des Lebens oder es ist die Frau, die einen verlassen hat oder konnte, was auch
immer. Das ist so ein Album, das kann ich in jeder Situation hören. Jeder, überall, egal was ist in meinem Leben. Und das bin immer gut gelaunt danach irgendwie und so positive Energie. Witzigerweise, ich war mit meiner Freundin auf einem Snoop-Konzert in Hamburg. Es war vor, mein Sohn ist jetzt 7 Jahre, es war vor 8 Jahren oder so, sie war hochschwanger. Und ich meinte zu ihr, Snoop hat im Stadtpark gespielt. Snoop ist im Stadtpark, meine ich so zu ihr. Und sie war so, ja, okay, wusste aber nicht so. Ich kenne den, dachte sie immer, okay, ich habe den mal fotografiert. Und dann rief sie nachmittags an, ja, gehen wir da heute hin? Ich so, ja, ich bin schon da. Und sie so, hä, wie, du bist schon da? Na, ich bin Backstage, komm mal einfach zum Eingang dann. Kam sie da hin und meinte so, ja, komm mal zum Hintereingang. War sie so, okay. Und sie hat halt auch in ihrer Jugend, sie kommt aus Äthiopien und sie meinte, ey, wir hatten nichts außer diese Warren G Regulate CD, witzigerweise. Krass. Und dann steht sie so neben Snoop Dogg und sagt so, hallo, so, begegnen das erste Mal und Warren G war halt auch mit dabei und läuft so rum und sie zieht so an Snoop Doggs Arm und ist so, da ist Warren G und Snoop so, okay, bei mir warst du jetzt nicht so aufgeregt. Da muss ich mittlerweile immer dran denken, weil das eine sehr, sehr witzige Situation war. Ja, war halt auch krass, weil ich halt wirklich, ich habe halt komplett West Coast irgendwann halt gehört, wie gesagt. Und ich habe selber in der Bay Area irgendwann gelebt. Ich habe selber mit diesen ganzen Rappern, mit denen ich so aufgewachsen bin, mit denen saß ich dann im Studio. Also ob es Dub C war, ob es MC Ren war, ob es, der folgt mir auf Twitter, so, weißt du, was ich nie benutze. Ob es, keine Ahnung, ist sehr absurd. Darum, ja, spezielle Verbindungen auf jeden Fall dahin.
Ja, also ich glaube, das ist das, was Alben am Ende auch ausmacht. Ja. Ich kann bei mir auch immer ganz viele Songs und Alben mit Situationen in Verbindung bringen, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde. Mir ist übrigens, muss ich ein kleines bisschen korrigieren, aufgefallen, als du gesagt hast, eher East Coast. Ja, vom Mindset wahrscheinlich auch eher New York, aber ich habe zum Beispiel mal gemerkt, dass meine größten Songs und so, wo ich ja bei dir auch noch drauf komme, das weißt du ja, aber dass da schon mehr West Coast als East Coast drinsteckt, ja. Überraschenderweise. So.
Ich glaube, bei mir ist witzigerweise, Ich habe gestern drüber nachgedacht, da ist, glaube ich, mehr East Coast. Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe schon wieder vergessen, ehrlich gesagt.
Sehr gut, das machst du gleich spontan.
Ja. Aber ich glaube schon, der größte, ja, nee, ist so eine Mischung.
Du hast schon ein bisschen von den Konzerten gesprochen. So, was sind da so Dinge, die für dich in Erinnerung geblieben sind? Abgesehen von deinem ersten Konzert im Osten, wo du versucht hast, halt wieder nach Hause zu kommen. So, gibt es besondere, und vielleicht auch bevor du beruflich damit zu tun gehabt hast, Konzerte, Festivals, irgendwelche Dinge, die dir als Geschichte in Erinnerung geblieben sind? Wir reden jetzt nicht von den aktuellen Sachen. Und
Nee, gar nicht. Exhibit ist mir irgendwie hängen geblieben. Das war in der großen Freiheit. Da habe ich auch, danach durfte ich ein Porträt von ihm fotografieren. Ich habe einmal Nas habe ich auch gesehen, war das, oder war Exhibit im Docks und Nas war Exhibit war in der großen Freiheit. Ich glaube, Nas war im Docks. Da habe ich, mir hängen immer so Fotos, weil ich habe immer Fotos gemacht bei den Konzerten und darum hängen so Fotos immer in meinem Kopf. So
ja. Ist,
ich finde die aber leider nicht, also ich muss sie irgendwo haben, aber ich weiß nicht wo. Aber ja, das ist so, was mir im Kopf bleibt.
Und aus deiner Zeit in Amerika, in New York und mit Snoop, besondere Erlebnisse?
Ja, alles mögliche. Also da auch Konzerte in New York, für mir da war ich Hammerstein Ballroom, das war so eine Riesenveranstaltung mit 50 Cent, Dipset, wer waren da noch? Run DMC war da noch da. So ganz krasse Line. Joe Budden war da. Ich bin der größte Joe Budden-Fan tatsächlich. Und da habe ich mich auch so halb, da wurde mir so ein Ticket in die Hand gedrückt vom Kumpel und meinte so, ey, den Rest musst du selber klären. So, und dann bin ich damit, habe ich mich versucht, da Backstage zu sneaken und stand dann irgendwann in der Tür, als Busta Rhymes reinkam mit so einer Entourage von so 30 Leuten und ich bin dem einfach hinterhergelaufen und so. Sowas bleibt halt hängen.
Das ist ja überhaupt sogar ein ganz krasser Film, weil wir haben ja schon mal für ein Format, wo du quasi dein Leben beschreiben solltest, auch uns mal länger darüber unterhalten. Ja. Wir haben schon mal Podcasts zusammen gemacht über dein Leben. Dass mir mal aufgefallen ist, dass du die Kunst des dich reinsneakens beherrscht.
Und perfektioniert hast.
Perfektioniert hast wahrscheinlich, genau. Und B, sie aber wahrscheinlich auch sehr viel Hip-Hop in sich trägt.
Ja, voll. Komplett. Ja? Also bin, glaube ich, über mehr Zäune bei Konzerten und Festivals gesprungen, als dass ich Tickets gekauft habe. Also.
Das sowieso. Wie ist es dann eigentlich, da du ja in deinem Leben ja wahrscheinlich auch relativ schnell in Backstages unterwegs gewesen bist, hast du überhaupt noch Faszination für das, was auf der Bühne passiert? Oder was vielleicht auch Rap, die Leute, was sie daran fasziniert, an Konzerten, an Musik, diese Emotionen, kannst du die noch nachvollziehen?
Ja, eine geile Show finde ich immer noch sehr, freue ich mich immer noch drüber. Ja. Ich weiß, ich hatte ewig diesen Moment nicht gehabt. Das langweilt irgendwann, ne? Bist halt auf einmal ist es so nicht Business, aber kennst halt alle, ne? Dieses Gefühl geht weg. Stehst halt nicht mehr in der ersten Reihe und springst mit, sondern sitzt dann halt gemütlich hinten und guckst halt zu.
Ja.
Aber ich hatte schon, als ich bei Palm aus Plastik 2 tue jetzt, stand ich irgendwann oben in den oberen Rängen und hab so den Start des Konzertes gefilmt, wie so dieser Teaser da anlief und die Leute so geschrien haben. Und ich habe es gefilmt und da hat man schon Gänsehaut bekommen und dachte schon so, krass, Alter. Geil. Ja. Aber klar, es schwindet so ein bisschen, ne? Auch dieser ganze, irgendwann habe ich Talib Kweli getroffen, habe Fotos von denen gemacht und sollte dann so ein Interview, glaube ich, mit dem machen für irgendwas. Das war das größte Arschloch ever, hat sich rausgestellt. Das war einfach so, okay, krass, und den habe ich so mega gefeiert. Aber na, solche Momente entstehen dann halt, wo man denkt so, okay, hatte ich den mal lieber nicht getroffen. Aber dann zum Beispiel aber auch Dead Press habe ich kennengelernt und die sind die herzlichsten Menschen ever. So, das war richtig schön und immer noch gut in Kontakt mit denen und ja.
Ja, das ist etwas, was der Beruf mitbringt, wenn man ein bisschen damit zu tun hat, dass die Desillusionierung manchmal einsetzen kann. Ne?
Genau.
Und andersrum, aber genau wie du es beschrieben hast, Charaktere da drin stecken, die man vielleicht auch manchmal ganz anders einschätzen würde, als sie auf den ersten Blick wirken. Da du ja auch beruflich dann aber auch mit anderen Welten zu tun hast, was würdest du sagen, was ist so der entscheidende Unterschied zwischen der Rap-Welt und der Welt da draußen? Warum gibt es auch immer noch mal Konflikte? Warum verstehen sie sich vielleicht manchmal nicht?
Ich glaube, die Rap-Welt funktioniert spontaner. Die funktioniert freestyliger, also mehr Guerilla-Style. Da wird und ich glaube, die normale Werbewelt oder normale Welt kommt da nicht so mit drauf klar. Da muss alles so, gerade in Deutschland ist ja bekannt dafür, dass alles durchgetaktet ist, alles hier so. Und ja, Da ist halt mal so, ja komm, mach mal schnell so und dann passt das irgendwie und dann braucht man auch kein Ticket, dann springt man mal schnell darüber und das ist nicht so, ah, wir hätten aber vor 4 Monaten das Ticket schon kaufen müssen. Nein, nein, das klären wir schon so irgendwie und ich kenne da jemanden und ne, halt diese Hintertür-Mentalität ist, glaube ich, größer als in der anderen Welt.
Hintertür-Mentalität, ein sehr guter Begriff dafür.
Ja, ich habe ja mit so einem guter Freund von mir, Olaf Lummer, ein älterer Fotograf, der sagte irgendwann zu mir, Pascal, du musst nicht immer durch die Hintertür gehen, du kannst auch einmal die normale Vordertür benutzen.
Stimmt schon, ich habe mich gerade selber dabei, wenn ich auch in Agenturen sitze und über bestimmte Themen spreche oder dann Projekte plane und dann immer ich die Schweißperlen auf der anderen Seite auf der Stirn sehe, klappt das jetzt so, ja, so Veranstaltung?
Genau, dann ist man so vertraut immer, das klappt schon.
Chill mal,
und
wir sind so,
ja wie, aber können wir das irgendwie, nee, aber das. Ja.
Lass mich mal machen, wann geht's los? 10 Uhr, ja, alles gut, kriegen wir hin, so. Und wir wissen am Abend vorher noch nicht, was los ist, so, ja, kriegen wir schon hin, so.
Genau.
Ich habe ja meine FIFA-Turniere, die ich immer mache, und dieses Line-Up da zusammenstellen.
Das ist bestimmt auch mal spannend.
Das ist das kann ich immer klein erzählen, ohne einen Namen zu nennen, aber es ist ein Stunt hoch 100, jedes Mal aufs Neue.
Ich kenne ja einen Namen, der sehr speziell da ist.
Ja, genau. Dann gab mal eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, welches Turnier das war, aber da ging es dann um 8 Teilnehmer, wovon ich dann auf einmal, ich glaube, noch 3 Absagen hatte am Freitag und am Dienstag sollte das stattfinden. Das heißt, es waren nur noch 3 Spieler da und die Agentur schweißgebadet, so, ja, haben schon die Cancel-Option und im Vertrag geguckt, ob sie irgendwas noch mit der Location und so canceln können und so. Und ich immer, ja, entspannt euch, das kriege ich schon irgendwie hin und so. Und dann ein Wochenende telefoniert und dann waren am Ende 10 Leute da. So, ich glaube, das ist dann doch diese Mentalität, die man vielleicht von Hip-Hop auch mit in die Arbeitswelt mitnehmen kann, wenn man nicht beruflich Rapper genau. ist.
Voll.
So, mag ich auch total gerne. Kannst du einen Blick auf die Hip-Hop-Szene mir geben, so wie du sie kennengelernt hast, als du damit groß geworden bist und so wie du sie heute wahrnimmst, in der du dich ja dann jetzt doch auch sogar mehr bewegst als mehr drin bist als vielleicht manche andere.
Ich glaube, früher ging es schon mehr so um diese Kultur halt wirklich, so um diesen Zusammenhalt, diese Kultur, irgendwas Geiles zu machen, einfach nur. Heute ist schon sehr viel Strategie, glaube ich, auch dahinter. Sehr viel Schnelllebigkeit, sehr viel, früher war auch sehr viel einfach machen, dafür steht die Hip-Hop auch irgendwie, einfach aus Scheiße irgendwas Geiles machen, einfach weil man Bock drauf hat und das ist, glaube ich, immer noch so geblieben, aber ich glaube mit einem anderen Hintergedanke. Heute ist so der Hintergedanke vielleicht bei vielen, nicht bei allen, bei vielen vielleicht so Kohle auch ein bisschen und komm hier. Und früher war es einfach nur so, komm, wir haben einfach Bock, was Geiles zu machen. Wir wollen es einfach machen, weil es geil ist. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr so viel, was schade ist. Ja.
Muss man immer so ein kleines bisschen erhalten, glaube ich, ne? Das ist dann auch so ein bisschen eine Aufgabe der Protagonisten.
Ja, voll. Also ich kann es verstehen, ne? Natürlich hat auch jeder Bock, irgendwann Geld zu verdienen. Ist bei mir ja nicht anders, ne? Aber so eine gute, gesunde Mischung wäre nicht schlecht.
Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich immer Rap gehört hast. Gab es mal Situationen, in denen du überdrüssig warst? Also auch die Mucke einfach nicht mehr hören konntest?
Ja, aber dann höre ich allgemein keine Musik.
Nee?
Nee. Also, nö.
Hörst du dir heute noch
viele
Sachen
an? Ich höre auch ganz viel. Ich habe auch eine Zeit lang, also ganz viel so 70er-Jahre-Soul-Musik höre ich immer noch. Ich höre, was höre ich noch? Michael Jackson feiere ich immer noch. Ja. Trotz Anschuldigungen, die ich nicht glaube. Sowas halt.
Das ist
halt
eine richtige,
ne?
Glaubensfrage geworden, ne?
Das ist wirklich so. Also man weiß es noch nicht, ne? Was denkst du denn?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann mir an der einen Stelle natürlich irgendwie nicht vorstellen, dass sich so viele Leute solche Sachen an den Haaren dabei ziehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mir den Typen und seinen Weg angucke, vielleicht war der auch einfach nur ein riesengroßes Kind. Und,
ja, genau. Aber weiß man nicht, ne? Schwieriges Thema.
Ja, genau. Aber wir werden auch keine Antwort kriegen. Nee. Aber genauso stellt man sich da die Frage, kann man eigentlich die Songs hören? Oder ist es jetzt verboten so? Aber
also bei R. Kelly würde ich knallhart sagen, verboten.
Ja.
Wobei es ja das Gleiche ist. Beziehungsweise.
Aber guck mal.
Es wäre noch ekliger eigentlich bei Michael Jackson, aber.
Ja, und vor allen Dingen, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Normalerweise müsste doch dann eigentlich aus moralischen Gründen den Kindern gegenüber du auch sagen, sowas wie Jesus, das darf man auf gar keinen Fall hören.
Müsste er?
Findest du nicht?
Das ist nicht seine Aufgabe.
Nein, nein, du, müsstest also du als ja, Person, ja, so auch dir eine moralische Frage stellen, kann man Jesus überhaupt hören Jesus oder nicht? Ja.
Oder warum nicht? Wegen den Texten.
Wegen den Texten, wegen der ganzen.
Das ist ja ein anderer Unterschied, wenn du Kinder fickst oder wenn du darüber rappst, dass du irgendjemanden abknallst. Also, oder?
Ja,
also
natürlich,
du rappst ja nur drüber.
Aber ich will ja ein bisschen darauf hinaus, dass es irgendwo moralische Instanzen, ja, klar, gibt, die natürlich da genauso mit dem Zeigefinger drauf zeigen.
Na gut, aber dann ist die Frage, wo fängst du an und wo hörst du auf, ne? Da, ja, kannst du auch Stirb langsam eins, darfst du dann nicht gucken. Oder Boys in the Hood und Menace to Society, ja, darfst du dann auch nicht gucken.
Ja,
das ist halt die Frage, wie man sieht.
Ja,
ja, stimmt. Ja, aber ja.
Ja, ich überlege gerade so. Ich bin deshalb nicht zum, habe noch nie einen Drive-By gemacht, glaube ich, obwohl, siehste, ich Boys in the Hood ein paar Mal geguckt habe.
Ich meine, da darfst
du
auch kein Counter-Strike mehr spielen. Oder, ja, Fortnite.
Ja, ja, da draußen die ganzen Fortnite-Spieler. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe fast meinen Faden hier ein kleines bisschen verloren, schön, weil ich mit dir rumstyle auf den Gedanken, was denn heute die Szene daraus macht. Was ist Rap heute für dich?
Uff. Immer noch das gleiche wie früher.
Ja?
Ja, also.
Ist es mehr Geschäft geworden?
Nö. Dadurch, ja klar, verdiene ich mein Geld zum Teil damit, aber dadurch, dass ich mit all den Leuten, mit denen ich mein Geld verdiene, befreundet bin, ist es eher kein, fühlt es sich nicht an wie Geld verdienen, sondern es fühlt sich an wie der Kuchen, der geteilt wird. Ja.
Ja. Ist ein ganz gutes Gefühl, ne?
Ja, voll.
Ja, es freut mich zu hören. Ich habe am Ende...
Und so viele Rapper mache ich auch gar nicht. Ich mache ja tatsächlich nur die, mit denen ich alles andere, sage ich ja ab, fast. Ja.
Das macht es nämlich jetzt auch ganz spannend für meine... ich habe noch zwei, drei kleine Rubriken am Ende, die ich mit dir machen möchte. Für die erste Rubrik, die heißt, was denkst du über?
Mhm.
Und jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, ich habe mir viele Namen aufgeschrieben.
An Namen so richtig droppen?
Künstler, ja, nee, ich nenne dir einen Künstlernamen und du sollst mir sagen, was du über ihn denkst.
Kann ich passen auch sagen?
Deswegen, naja, sagen wir so, ich gehe ja los und ich kenne dich ja, deswegen werde ich versuchen, eine Auswahl zu treffen, die dementsprechend ist, dass wir hier keinen Ich-Passe haben.
Okay.
Haben. Also, was denkst du, fangen wir hier an, was denkst du über Drake?
Drake? Krasser Künstler auf jeden Fall. Kurz fassen oder lang fassen? Krasser Künstler. Ich habe den einmal tatsächlich auch getroffen. Ich glaube, ist auch so, ich respektiere den auch dafür. Ich kenne seine Musik nicht so gut, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Das ist immer so krass. Dass
also ich kann dir jetzt keine 5 Drake-Songs nennen. Wirklich nicht.
Das ist so absurd. Genau, also, wie du Neymar fotografierst und keine Ahnung
hast, dass er das der größte
Fußballer ist. So ignoranter Kerl.
Aber ist, glaube ich, schon ein cooler Typ, aber... Der hat auch so Tacke. Ich habe mir das in New York, hat mir einer witzigerweise erzählt, dass Drake immer Künstler nimmt, die gerade neu sind und hochkommen langsam und die so einen Hype kreieren, dass der die nimmt und den und sagt so, ey, kann ich den Song mit dir zusammen machen? Die neuen Künstler sagen natürlich, krass, ja, auf jeden Fall, machen wir. Und dann wird dieser Song, aber ist es nicht der von dem Künstler mehr, sondern wird das ein Drake-Song und der andere Künstler verschwindet so. Und das ist seine Taktik tatsächlich. Und da wurden mir 4 Namen genannt, bei dem es, die kann ich jetzt natürlich nicht nennen, weil ich die alle vergessen habe, aber es war so bei den letzten paar Drake-Songs, waren das alles noch andere Künstler, die den Song eigentlich hatten und das war so ganz gewiefter Geschäftsmann auf
jeden Fall. Also smarter Dude, sagst du. Was denkst du über Snoop?
Snoop, Legende. Auf jeden Fall lustigster Mensch ever. Auf dem Boden geblieben, witzig, sympathisch. Kann ich nur Gutes zu sagen. Wirklich, es gibt kein einziges schlechtes Wort, was ich über diesen Mann verlieren kann. Wirklich nicht. Vor allem Herzen, echt.
Was denkst du über Jesus?
Jesus, genau das Gleiche. Wirklich, echt. Netter Kerl, super sympathisch. Ich finde, man kann den nur lieben. Also so krass und aggro, der rüberkommt, umso. Trotzdem hat er diese Seite, dass man es auch versteht, so, weißt du, so wie der Walter White bei Breaking Bad, der anfängt, der größte Hurensohn ja eigentlich zu sein am Ende der Serie, aber man kann es so ein bisschen verstehen, weil der wird ja so aufgebaut und das ist so, ey, man kann diesen Wut, kann man voll verstehen und man fühlt es so mit und es ist eigentlich ein sehr, ich liebe den wirklich über alles, ist ein großartiger Kerl.
Was denkst du über Samy Deluxe?
Samy Deluxe, auch netter Kerl. Hab ich auch fotografiert. ein bisschen, wie sagt man das? Hängen geblieben hört sich beleidigend an, aber das meine ich nicht. Ich meine so diesen Kosmos, in dem die sind, dieses ganze Umfeld, der, wie heißt es?
Seine Kunstwerkstatt,
ja,
meinst
Kunstwerkstatt.
Du?
Ja, Kunstwerkstatt. Ist ein krasses Ding, ist auch cool, aber was kam da jemals Geiles raus? Das ist halt so, das meine ich mit hängen geblieben. Das ist nicht so hängen geblieben, nicht im Sinne von, der ist hängen geblieben, der Typ, sondern die stecken irgendwie so fest. So, weißt du? Irgendwie, das habe ich das Gefühl.
Ich glaube, ich kann es vielleicht beschreiben, es ist so ein Kosmos, so ein eigener Planet, der sich geschaffen hat, auf dem sehr viel Kunst auch geschaffen wird, aber die dann manchmal fast wie Parallelwelt wirken kann, weil man gar nicht Zugriff darauf hat.
Genau, und er hängt, glaube ich, aber auch noch in dieser alten Zeit bisschen mit, wie alles abläuft, glaube ich.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, allgemein bei älteren Künstlern oder auch bei jetzigen Künstlern, die später irgendwann alt werden, die werden ja auch in ihren Gewohnheiten sein, aber ja. Soll ich eine Geschichte erzählen zu Sammy?
Gerne.
Ich habe Autogrammkarten für ihn fotografiert. Da war ich gerade aus Amerika wiedergekommen. Das war so 2010 muss es schon gewesen sein. Und wir haben das bei ihm im Studio in Brakel gemacht und er sitzt so da und hat sich so alle Folgen von diese BET Cyphers hat er sich reingezogen zu den BET Awards. Und ich sehe das so und meinte so, ey, willst du da mal hin? Und er meinte so, ja, krass, da war noch nie ein Deutscher. So, ja, ich kenne die Leute, die das machen. Ich kann dafür sorgen, dass du da hinkommst. Und meinte so, ja, krass, geil, Alter, boah, das wäre das Größte. So, ne? Und dann habe ich den so geschrieben. Ich so, ey, hier, guck mal, da gibt's einen deutschen Künstler. Meinte so, ja, wir sind gerade durch mit unserer Auswahl. Schreib uns in einem Jahr nochmal. Und ich habe den jeden Monat habe ich den geschrieben. Ich habe die genervt und meinte so, ey, da gibt's diesen Deutschen, ey, dieser Deutsche. Und irgendwann nach einem Jahr schreiben die mir so, ey, okay, du hast uns jetzt so krass genervt. Dann und da ist das Date. Er muss da in Detroit sein. Wir bezahlen nicht die Flüge. Er kann da mitmachen und er kriegt seinen Slot und alles cool. Und ich war so, boah, geil, Alter. Und ich schreibe das so Sammy so, ey, krass, Digi. Hier, guck mal. Du kannst dann und dahin sein. Und dann antwortet er mir mit, ja, sorry, da bin ich leider im Urlaub. Ich habe diese Leute ein Jahr lang genervt. Und dann war ich so, musste ich denen halt schreiben, so ey, sorry, dass ich euch so zugemailt habe, aber leider kann er an dem Tag nicht. Und die waren auch so, okay, ist das dein Ernst so? Schreib uns nie wieder. Und dann, ich habe Sammy auch nicht drauf geantwortet, dann habe ich ihn irgendwann auf einem Konzert wieder getroffen, so im Backstage, und kam er bei mir an und meinte, bist du eigentlich sauer? Und ich so, hä, warum denn? Er so, naja, wegen dieser Sache. Ich so, ja, okay, da muss man halt Prioritäten setzen. Du wärst der erste deutsche Künstler in diesem Scheißding gewesen. Und naja, ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich so, nee, sorry, nächstes Jahr geht leider nicht. Das wäre das Cypher gewesen, wo auch Eminem und so waren, mit Slaughterhouse damals und so.
Krass, ja.
Ja, aber Sammy ist aber trotzdem so ein Typ, auf den kann man sich, glaube ich, auch immer verlassen. Also selbst
definitiv.
Ich.
Definitiv.
Es war mal so, ich musste irgendeinen Künstler fotografieren für irgendwas und da war es so, da habe ich das Bo gefragt, so, weil der zufällig gerade im gleichen Restaurant saß und Bo war so, weiß ich gerade nicht, ob das in meine Agenda passt. Und ich dachte so, hä, was für eine Agenda? So, und dann habe ich Sammy eine SMS geschrieben und Sammy war direkt so, ja geil, lass auf jeden Fall machen, wann hast du Bock, wann willst du es machen? So, also.
Und ich muss sagen, das ist das,
das macht ihn sehr sympathisch und sehr nett. Und
da schließt sich dann ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, was man damit auch auf jeden Fall relativieren und entkräften muss, das ist kein Hängen geblieben, das ist ein zu bestimmten klassischen Werten und Idealen
genau,
stehen.
Genau, das ist das Wort, genau das meine ich. Das, ja. Und deswegen sagte ich so, man kann es nicht Hängen geblieben nennen, weil Hängen geblieben hat immer diesen ekligen Beigeschmack, aber so war es halt gar nicht gemeint.
Mir ja, und das sind so klassische Werte, Ideale, die hochgehalten werden und die auch bis heute hochgehalten werden und die dann in der Neuzeit, in dem, wie sich das Game auch ein bisschen verändert hat, vielleicht manchmal ein bisschen älter wirken.
Ja, genau.
Aber sie auf der anderen Seite viele Faktoren haben.
Ja, und der hat ja auch viel geschaffen, ne?
Ja, also. Wie Verlässlichkeit. Und ich glaube auch, das ist nämlich der letzte Punkt, wenn du auf ein bestimmtes Level erreicht hast, dann kann es ja auch immer egal sein, was die anderen Leute denken. Dann fährst du einfach in dein Studio, machst Mucke und dann sollen sie sich alle gehackt legen.
Voll.
Wo wir bei dem letzten Namen wären, der fünfte, ich dir fragen möchte, was denkst du über Jay-Z?
Krasser Typ. Krass, Respekt an allem, was er geleistet. Auf jeden Fall krasser Geschäftsmann auch und krass, was er auch für die Kultur hinter den Türen macht. Und ich meine auch, dass er jetzt Nipsey Hussles Kindern irgendwie 100 Millionen gespendet hat und so. Also, ne, man kann den Helden, wie man will, aber eigentlich hat man gar kein Recht dazu, weil der kann sagen, ja, Sellout, aber auch hier und da. Aber irgendwie hat er trotzdem immer noch so viel. Hat er viel Business gemacht, aber der hat immer wieder das Geld zurück in die Kultur gesteckt, hat immer irgendwie, schon ein krasser Kerl auf jeden Fall. Top-Typ.
Ja.
I like.
Ich, Ich möchte in der zweiten kleinen Rubrik dich ein kleines bisschen einordnen können als Rap-Fan. Ah. Real Talk heißt sie. Mal gucken, ist so ein Profiling. Ist entweder oder Frage. Deutschrap oder international?
International.
Gangster oder conscious?
Gangster.
Party hard oder eher Kapuze hoch?
Kapuze hoch.
Classic or new shit?
Der spontane Mittelweg. Das D auf dem Oder.
Ah, gut. Mainstream oder Underground?
Underground. Das U des Undergrounds.
Das heißt, wir haben hier...
Ich guck rüber zum Mainstream.
Wollte ich gerade sagen, dann haben wir aber so ein eher so ein gut Gangster, aber Kapuze hoch, so irgendwo dazwischen. Aber schon so... Also ich kann mir dich auch trotzdem noch in Timberlands, auch an den Projects in der Bronx vorstellen gerade so. Oder West Coast-mäßig, aber schon so klassisch Hip-Hop.
Lowrider-Farben.
Ja, genau, irgendwie sowas. Irgendwie so steckst du wahrscheinlich dazwischen. und damit sind wir beim allerletzten, deine drei Songs für die Playlist.
Fuck. Ach ja, krass. Mal nehmen wir Regulate, Warren G.
Ja?
Nummer eins. Nummer zwei nehmen wir... Cormega mit The Saga, aber der Remix davon. Es gibt einen offiziellen Remix.
Hoffentlich finden wir den in den Streamingdiensten.
Ja, den gab es Ewigkeiten auf Spotify. Jetzt gibt es ihn witzigerweise nicht mehr.
Okay.
Also ich weiß Remix es nicht, aber finden, es ist offiziell. Also es ist auf einem Cormega-Album erschienen. Großartig, der beschreibt einfach New York für mich. Wenn ich so den höre, dann denke ich mich wieder, als ob ich in New York leben würde. Der dritte Song ist... Boah. Irgendwie muss ich gerade an Corrupted Streets is a Mother denken, aber es hat gar keinen.
Ist interessant, dass du keinen Deutschrap-Song nimmst.
Ich wüsste jetzt nicht was. Ich habe nie intensiv Deutsch gehört. Nie.
Ist so lustig, dass du nur die ganze Zeit eine Deutschrap-Bande begleitest.
Aber die sind ja auch alle so. Die hören ja auch mehr Ami-Rap als. Also ich glaube, Bones ist so auf den und Jizzes auch ist auf dem gleichen Ami-Film wie ich.
Ja.
Ja, darum also, verstehen wir uns auch so gut.
Letzter Song.
Nehmen wir Jizzes, was hast du gedacht? Einfach, weil es geil ist, weil das auch so die Brücke schlägt irgendwie.
Danke dir, mein Lieber. War mir eine Freude.
Sehr gerne.
Das war Was ist Rap für dich mit Pascal Kerouche. Bis bald.
Tschüss.
Das war Pascal Kerouche und seine Liebe für Hip-Hop. Vielen Dank, Pascal, dass du dabei gewesen bist, an dieser Stelle noch einmal. Und für euch vielleicht auch ein kleines, schönes Bild davon, was es bedeuten kann. Wenn du Hip-Hop-Fan bist, wenn du aber nie gerappt hast, aber trotzdem irgendwie Hip-Hop dein ganzes Leben und damit dann auch deine ganze Arbeit und deinen ganzen Werdegang ein bisschen beeinflusst. Denn das, was er heute ist, hat zu sehr vielen Teilen auch mit Hip-Hop zu tun. Ob einer unserer Hörer mit dem Namen Knacken97 Hip-Hop auch schon irgendwie zum Beruf gemacht hat oder es hat mit einfließen lassen, das weiß ich nicht. Aber er hat mir geschrieben, hat mir heute beim Arbeiten Was ist Rap für dich reingezogen. Sehr, sehr geile Arbeit und sehr gute und vor allem unerwartete Gäste, zum Beispiel Sibylle Berg oder Lars Klingbeil. Vielen Dank fürs Feedback und genau das ist das, was ich hier haben möchte. Es geht mir nicht darum, Rapper zu nehmen, die offensichtlich Rap-Fans sind, sondern ich möchte die Leute in diesen Podcast holen, von denen man das eben vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Bei jemandem wie Pascal sieht man es, aber ich kann euch auch die Folgen von eben Lars Klingbeil, T.S. Ullmann, Sibylle Berg oder Felix Lobrecht ans Herz legen, die ihr euch nochmal anhören könnt auf allen Portalen und dann habt ihr einen Überblick darüber, wer da draußen alles Rap-Fan ist. Und wenn ihr auch Rap-Fans seid und euch mit mir austauschen wollt, dann schreibt mir einfach. Die E-Mail lautet wasistrap@podstars.de. Der Instagram-Account ist wasistrap.podcast. Und ich freue mich auf eure Nachrichten, auch auf meinem persönlichen Account. Und dann seid ihr vielleicht nächstes Mal auch Teil von dieser Sendung. Ich freue mich über jede Nachricht. Der nächste Gast ist jemand, auf den ich mich auch freue. Micha Fritz von Viva Con Agua. Hier aus Hamburg. Lokale Legende würde ich ihn nennen, denn nicht nur in Hamburg, wahrscheinlich in ganz Deutschland ist er bekannt dafür, dass er Viva Con Agua im Herzen trägt und es auch jeden spüren lässt. Aber auch er ist Hip-Hop-Fan und er hat eine Verbindung zu dieser Kultur und zu der Musik, die ich auch liebe. Und deshalb sprechen wir beim nächsten Mal mit Micha Fritz über Was ist Rap für dich? Bis dahin, alles Gute.